Erinnert ihr euch noch an den Kabelkanal? Wenn man heute im Internet danach sucht, dann werden einem in aller Regel graue Kunststoffummantelungen in Hülle und Fülle angeboten, ja, in denen man eben Kabel strukturiert verlegen kann. Hätte man damals, 1992, bei Google nach Kabelkanal gesucht, dann hätte man vermutlich eine weiße Seite bekommen, denn Google gab es damals noch gar nicht. Die starteten erst 1996 ihren Betrieb in kleinem Rahmen und 1998 dann eben so richtig. Verrückt, oder? Eine Welt ohne Smartphones, okay, aber eine Welt, in der niemand die Phrase "Ich google das mal" gerade kannte, aber wir schweifen ab. Der Kabelkanal, heute besser bekannt als Kabel 1, erweiterte die damals noch etwas kargere deutsche TV-Landschaft. Natürlich wurde auch damals schon alles Neue mit Argwöhnen bedacht. Noch ein privater Sender, nur im Kabelnetz? Es gibt doch schon eine Handvoll privater Sender. Wer soll das nur alles gucken? Und die ganze Werbung erst. In der Nachschau etwas amüsant. Überlegt man, wie viele TV-Sender es heutzutage gibt, neben YouTube, Twitch und den inzwischen gefühlt 100 unterschiedlichen Streaming-Diensten. Er startete 1992 als Unterhaltungsspartensender ohne so richtig dufte Ausrichtung, was aber Raum für Experimente bot. Inhalte waren zunächst Serien wie General Hospital, ein Duke kommt selten allein oder auch Happy Days. Sprich, zahlreiche ältere, aber gute US-Inhalte fanden hier erstmal ihren Platz. Das Programm wurde über die Zeit dann moderner und so fand sich ab 1994 dann auch Platz für einen kleinen Kobold. Hugo sollte 4 Jahre ein vor allem eher jüngeres Publikum begeistern beim Versuch, seine Familie vor der bösen Hexe Hexana zu beschützen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 5 von Pad One, Please.
Pad One, Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Tort.
Kennt ihr noch den Sat.1 Superball? Oh, wie schade. Ja, lassen wir das. Oh, wie schade hieß es, wenn der Superball des Spielers mit einem Gegenstand kollidierte. Das Prinzip funktionierte so. Spieler oder Spielerin wurden via Telefon ins Studio geschaltet. Gespielt wurde dann nur indirekt durch lautes Zurufen. Sah man zu Hause den Gegenstand auf seinen Ball zu fliegen, so brüllte man so schnell und so laut man konnte links, links, links oder rechts, 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 damit der Moderator im Studio mit verbundenen Augen die Ansage in eine Bewegung umsetzen und ja, den Joystick in die entsprechende Richtung drücken konnte. Das Ganze war sozusagen brutal analog und ohne Glück eigentlich kaum gewinnbar. Hugo, die interaktive Gameshow hingegen, ja, die war von Beginn an technisch deutlich moderner aufgestellt. Voraussetzung zur Teilnahme war ein Tastentelefon mit DTMF-Tönen. Also diese typischen Töne, die man auch heute noch hört, wenn man während einem Gespräch die Zahlen auf dem Telefon durchgeht. Damit sagte man Hugo, was er tun sollte oder in welche Richtung er sich bewegen sollte. Statt hysterischem Schreien wie beim Superball war hier also hektisches Drücken auf dem Tastenfeld des Telefons angesagt. Beide Formate wären heute so in der Form eigentlich undenkbar. Durch die inzwischen zahlreichen Verbreitungswege der TV-Signale via Kabel, Satellit oder IPTV sowie der heute üblichen digitalen Verarbeitung sind die Laufzeiten bei der Ausstrahlung von Live-Inhalten heute per se deutlich länger als noch früher bei analoger Verbreitung. Jeder kennt die zeitversetzten Torjubel zu Zeiten der Fußball-WM oder EM. Und da gehen die Sender und Anbieter ja inzwischen sogar schon ganz spezielle Wege, um die Signale doch noch schneller zu den Zuschauern zu bekommen. Aber auch das ist ein anderes Thema. Aber auch früher war es nicht jedem vergönnt, Hugo zielsicher durch seine gefährlichen Level zu buxieren. Auch damals kam es vor, dass manche einfach viel zu spät auf die Spielinhalte reagieren konnten und Hugo somit nach wenigen Sekunden kaputt war. Nicht nur schmerzlich für Hugo, sondern auch und gerade für die, die vor der Glotze saßen. Aber klappte die Steuerung und der Zeitversatz war nicht zu groß, so musste man sich durch eines von zahlreichen zufälligen Leveln bewegen und dabei meist Hindernissen ausweichen oder Gegenstände sammeln, wie Äpfel in der Apfelernte. Andere Spiele waren die Ballonfahrt, Bergsteigen mit dem Ausweichen von Geröll, der Klassiker die Draisine oder die Eishöhle. Dabei sammelte man virtuelle Punkte und konnte mit ein bisschen Glück tatsächlich echt nette Preise abstauben. Neben Fitnessgeräten und Elektronikprodukten war für die Teilnehmer echt einiges im Angebot. Es lohnte sich also durchzukommen, was allerdings gar nicht so einfach war. Über eine 0137er Nummer konnte man versuchen, die Telefonzentrale der Produktion zu erreichen. Hugo war damals innovativ, die Quoten, die waren gut und das Interesse an der Sendung, das war so groß, dass es alles andere als einfach war, Hugo selbst live über den TV-Bildschirm zu steuern. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich wollte das damals nämlich auch tatsächlich ganz gerne mal machen, bin aber leider nie durchgekommen. Das war schon ein bisschen traurig. Die Kosten, die lagen bei einem Anruf dabei irgendwo zwischen 23 und 50 Pfennig, abhängig davon, ob man eben durchkam und wie lange man so in der Leitung hing. Moderiert wurde das Ganze über die Jahre von unterschiedlichen Hosts. Die bekannteste, zumindest für die, die sich Anfang eines neuen Jahres gerne über Pseudoprominente im australischen Dschungel ergötzen, dürfte dann vermutlich Sonja Zietlow sein, die hier so ein bisschen ihre Karriere startete. Aber auch Minkai Panty oder Judith Hildebrand werden dem einen oder anderen sicher in guter Erinnerung geblieben sein. In den 4 Jahren im Kabelkanal bzw. bei Kabel 1 sollte Hugo mehrere Studios bekommen, die durch den Erfolg des Formats dann auch immer ein bisschen kostspieliger wurden. Fing es anfangs noch ziemlich karg und sogar ein bisschen bieder an, ging es über ein Facelift des Studios schnell in eine Blue Box. Und da hat man sich damals schon ein bisschen was gegönnt. Technisch realisiert wurde das Studio damals über eine SGI Onyx. SGI, auch bekannt als Silicon Graphics, hat diese damals futuristische und lecker teure Computerlösung speziell für TV und virtuelle Studios entwickelt. Das war damals tatsächlich auch noch ein bisschen was Neues, muss man sagen. Die Macher der Show haben damals allerdings bereits erkannt, dass einfach nur ein virtuelles Studio zwar nett ist, aber auch einen persönlichen Touch braucht. Und so wurde Hugo im virtuellen 3D-Raum zum Leben erweckt. Recht raffiniert, wie ich finde. Mit im Studio saß der Sprecher, der dem Kobold seine Stimme lieh und alles eben live einsprach im Dialog mit der Moderation. Damit Hugo aber nicht nur starr im Raum stand, nutzte man den Tänzer. Heutzutage würde man das Motion Capturing nennen, dem Protagonisten weiße Bälle an den Körper kleben und die Bewegung dann mittels Kamera einfangen. Aber soweit war die Technik damals noch nicht. Oder es war finanziell vielleicht für die Produktion auch ein bisschen schwer abzubilden. Ein vermutlich unterbezahlter Studierender, aka Werkstudent, mit dem Ziel, mal irgendwas mit Medien machen zu wollen. Das ist jetzt meine persönliche Unterstellung und nicht zwangsläufig historisch belegt, zwang sich stattdessen in eine Art Exoskelett DIY Edition, um dem Computer mittels darin verbauter Sensorik Hugos Bewegungen vorzugeben. Das erklärt vielleicht auch, warum das manchmal ein bisschen so aussah, als wenn der Kobold mit kleinen Defiziten zu kämpfen hätte. Trotzdem, auch wenn das jetzt ein bisschen sarkastisch klang, dass das so vor jetzt 30 Jahren möglich war, das fasziniert mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Mit Sicherheit war das auch eine gewisse Herausforderung für die Moderation und alle Beteiligten auch hinter der Kamera, denn das war ja schon irgendwie alles Neuland. Die virtuellen Welten, die waren dabei extra für die Produktion angefertigt, ziemlich bunt und immer mit unterschiedlichen Themenkomplexen. Eins davon sollte 1996 die Welt des Internets darstellen und mit wilden Einsen und Nullen auf dem virtuellen Fußboden glänzen. Wer sich das alles nochmal in Ruhe anschauen will, wie das damals so lief, auf YouTube gibt's einen Kanal namens Die Hugo Show, welche ein Hinter-den-Kulissen-Video von 1995 anbietet. Da kann man sich das in 5 Minuten nochmal in Bewegtbild geben. Fand ich sehr sehenswert. Etwa 4 Jahre lang lief der kleine Kobold wochentäglich und teilweise auch am Wochenende über den Bildschirm, unter der Woche dabei meistens live. Manchmal verirrten sich auch Musikgäste wie Masterboy ins Studio. Mit dem Hugo Mobil gab es zudem noch Sonderausgaben, bei denen Spieler vor Ort, zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen, mit dem Kobold spielen durften, um Preise einzusacken. kam man bei der TV-Sendung mit seinem Anruf nicht durch. So hatte man die Möglichkeit, sich ein passendes Spiel mit ähnlichen Herausforderungen wie im TV auf so ziemlich allen Plattformen, die es so gab, käuflich zu erwerben. Hugo-Spiele erschienen zwischen 1994 und 2015 für Amiga, PC auf Diskette, PC-CD-ROM, Game Boy, Wii, PS1 und 2, iOS, Android, Windows 8 und sogar Facebook. Alter, Facebook. Auch wenn die Älteren unter uns, und es ist traurig, wenn man sich inzwischen selbst so bezeichnen darf, sich vielleicht nur an die TV-Show erinnern, das Ganze war keine deutsche Idee. Hugo stammt aus Dänemark, kreiert von ITE und lief dort bereits 1990 im TV. Damals, so überliefert es zumindest Wikipedia, kam das Spiel dabei über zwei spezielle Amiga 3000 auf die Mattscheiben der dänischen Zuschauer. Und auch kommerziell war das Ganze ein ziemlicher Erfolg, denn nicht nur die Spiele vertickten sich millionenfach, auch in 40 Ländern der Welt liefen die unterschiedlichen Hugo-TV-Formate in der Glotze. Ach ja, über das Wieso haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Also wieso Hugo mit Flugzeugen abstürzte, sich von Felsen überrollen ließ, im Eis erfror oder in Flammen aufging. Natürlich, um seine Familie vor der bösen Hexe Hexana zu retten. Die fand den kleinen Kobold wohl eher nervig und wollte ihm und seiner Familie immer wieder aufs Neue an die Wäsche. Mit dem Ende des Jahres 1997 war dann leider Ende für Hugo im TV. Am 27.12.1997 lief auf Kabel 1 die leider letzte Folge, aber mit Happy End. Die böse Hexe Hexana, inzwischen als reale Person im Studio, gespielt von Julia Hake, nimmt Abschied von Hugo, den sie offenbar dann doch inzwischen so ein bisschen lieb gewonnen hat. Im allerletzten on-air gespielten Spiel, bei dem Hugo auf einer schachfeldähnlichen Fläche den Blitzen der ja nun eigentlich nicht mehr ganz so bösen Hexe ausweichen muss, steuert die damals 17-jährige Isabella den Kobold erfolgreich bis ans Ziel und gewinnt den Superpreis. Ein brandneuer Highscreen-Mini-PC mit Pentium 166, 16 MB RAM, 1,2 GB Festplatte, CD-ROM-Laufwerk, Monitor, Tastatur, Maus und Boxen von Phobis. Ja, und ganz ehrlich, da bin ich sogar aus heutiger Sicht noch ein bisschen neidisch auf die gute Isabella, denn ich hatte zu der Zeit nur ein Pentium mit 120 MHz. Die 1,2 GB Festplatte, die hatte ich allerdings auch und habe mich damals noch gefragt, wie ich die denn jemals vollbekommen sollte, aber das ging dann doch erstaunlich einfacher als gedacht. Aber zurück zu Hugo, der als virtueller Charakter die letzte Minute der Sendung alleine im Studio abmoderiert und sich freut, nun glücklich und in Frieden mit seiner Hugoline leben und Urlaub machen zu dürfen. Die Sendung schließt mit einem Bild der beiden, wie sie in den Bergen bei sternklarem Himmel den Halbmond bewundern, schon ein bisschen herzzerreißend. Ein halbes Jahr später sollte Hugo dann nochmal so ein bisschen Airtime bei Nickelodeon Deutschland erhalten, aber das Intermezzo, das war dann auch von eher kurzer Dauer. Einer der letzten Spieletitel nach Hugo Troll Race und Hugo Troll Wars sollte im Jahr 2015 Ronaldo und Hugo Superstar Skaters sein. Vielleicht war es dann auch irgendwann mal in Ordnung, in Rente zu gehen. Wie alt werden so Troll-Kobolde eigentlich? Ja, könnt ihr euch denn noch an die TV-Sendung erinnern? Seid ihr vielleicht sogar mal durchgekommen und habt live mitgespielt? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare auf meinem Blog dartort.de oder auf welcher Plattform ihr das hier auch gerade hören mögt. Danke, dass ihr mir erneut aufmerksam gelauscht habt bei diesem Teil, diesmal nostalgischer TV- und Spielegeschichte. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vergesst also bitte nicht zu abonnieren oder zu bookmarken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Pad One, Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.